Samuel 17, Vers 46 bis 50. 1. Samuel 17, Vers 46 bis 50. Also als wir noch jung waren, hat das hat eingeschlagen bei uns als Kinder. Als dieser kleine David ein bisschen braun gebrannt hat, steht sogar in der Bibel geschrieben, dieser kleine David, unerschrocken hat er da sich diesem riesen Goliath entgegengesetzt. Ich weiß, letzten Frühjahr haben wir die Stelle besucht, wo dieser David dem Goliath entgegengetreten ist. Persönlich konnte ich nicht gehen und dann musste ich da irgendwie, ja, und dann kam ich zurück und da war auch der Bus noch fort. Also jedenfalls sind die Leute da in einem Feldweg nach hinten gelaufen und haben diese Stelle gesehen, wahrscheinlich, wo der David dem Goliath entgegenstand. Ich lese da David, 1. Samuel 17, Vers 46 bis 50. Heute wird dich der Herr in meine Hand geben, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue und gebe deinen Leichnam und die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel und dem Wild auf der Erde, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat. Und damit diese ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft, denn der Krieg ist des Herrn und er wird euch in unsere Hände geben. Alles von diesem jungen David gesagt. Als sich nun der Philister aufmachte und daherging und sich David nahte, lief David eilends von der Schlachtreihe dem Philister entgegen. Und David tat seine Hand in die Hirtentasche und nahm einen Stein daraus und schleuderte ihn und traf den Philister an die Stirn, dass der Stein in seine Stirn fuhr und er zur Erde fiel auf sein Angesicht. So überwand David den Philister mit Schleuder und Stein und traf und tötete ihn. David aber hatte kein Schwert in seiner Hand. So ein
Auch ich begrüße Sie alle herzlich zu diesem Gottesdienst und es ist unser aller Wunsch, Ihr Wunsch und mein Wunsch, dass wir etwas mitnehmen dürfen aus Gottes Wort, dass wir etwas mitnehmen dürfen von Gott persönlich. Sie sehen den Titel der Predigt. Mikrofon. Ja. Vielleicht etwas ungewohnt zu diesem Predigttext aus 1. Samuel 16, vor allem Kapitel 17. Authentisch sein oder sich selbst bleiben. Ich werde in einem größeren Teil uns die Geschichte wieder vor Augen führen. Wir haben den Schlusspunkt, den Höhepunkt der Geschichte vorgelesen bekommen in der Einleitung und ich werde uns das, was vorher geschehen ist, ein wenig erzählen und mit Bibelstellen aufzeigen. Dieser Teil wird recht viel Raum einnehmen und ich hoffe, dass es dadurch einfach auch gelingt, diese Geschichte uns groß zu machen und dann auch bereit zu machen für dieses Thema, das ich mir heute gestellt habe, authentisch sein, sich selbst bleiben. 1. Samuel 16, Vers 1 heißt es, und der Herr sprach zu Samuel, wie lange willst du um Saul trauern, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sei? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu dem Bethlehemiter Isai senden. Denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Der Prophet Samuel wird von Gott gesandt. Saul ist immer noch König und trotzdem hat Gott dem Propheten Samuel bereits den neuen König hier in dieser Geschichte angekündigt. David ist der Sohn Isais. Er wohnt in Bethlehem. Isai hat noch 7 ältere Söhne. Alle gehen vor Samuel vorüber. Und Gott zeigt dem Propheten Samuel, dass er diese alle nicht zum Nachfolger von König Saul erwählt hat. Der Prophet Samuel fragt nach: Ja, hast du keinen anderen Sohn mehr? Denn der Prophet Samuel wusste ja, Gott hat ihn nach Bethlehem geschickt, um den zukünftigen König zu salben. Und da, unter diesen 7, war keiner. Gott hat ihm keinen gezeigt. Der Vater antwortet, Vers 11, der Jüngste ist noch übrig, siehe, er weidet die Schafe. Schließlich muss der Vater den Jüngsten, David eben, vom Schafehüten herholen. Gott sagt dem Propheten Samuel, dass dies der künftige König von Israel ist oder sein wird und dass er ihn salben soll, wie es in Vers 12 zu lesen ist. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn der ist es. Wir können wohl aus den biblischen Überlieferungen durchaus schließen, den Schluss treffen, dass David noch keine 20 Jahre alt ist, hier, wo er gesalbt wurde. Denn in 4. Mose 1, Vers 3 lesen wir, dass die Männer erst ab 20-jährig zu den Gemusterten gezählt wurden und Heeresdienst leisteten. Ich lese vor. Von 20 Jahren an und darüber, jeden, der mit dem Heer auszieht in Israel, die sollt ihr mustern nach ihren Heeresverbänden, du und Aaron. Also, David ist wohl noch nicht 20-jährig. Wohl nicht lange Zeit nach dieser Salbung in Bethlehem durch den Propheten Samuel wird David durch einen jungen Mann am Hofe erwähnt, dass er die Zither spielen kann. Denn der König Saul wird von einem bösen Geist geplagt und er sucht jemanden, der auf der Zither spielt oder Harfe, es wird verschieden übersetzt in der Bibel, damit sich der Geist Sauls wieder beruhigt. Der Saul hat scheinbar gespürt, dass diese wohlige, diese schön lautende Musik seiner Seele wohltut. Er sucht sich also einen Zitherspieler. Ein junger Mann am Hof erwähnt den David, den Bethlehemiter. Und so geschieht es, dass David nun an den Hof kommt. 1. Samuel 16, Vers 21 bis 23 heißt es so. So kam David zu Saul und diente ihm. Und Saul gewann ihn sehr lieb. Und er wurde sein Waffenträger. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen, lass doch David in meinen Dienst treten, denn er hat Gunst gefunden in meinen Augen. Und es geschah, wenn der Geist von Gott über Saul kam, nahm David die Zither und spielte darauf mit seiner Hand und Saul fand Erleichterung und es ging ihm besser und der böse Geist wich von ihm. Musiktherapie. Nur so als Nebenbemerkung. David ist nun zeitweise am Hof von Saul als persönliche Hilfe für den König engagiert. Und arbeitet aber auch noch zu Hause. Er ist also zwischendurch, wie die Bibel sagt, immer wieder auch Schafhirte bei seinem Vater. Dies ist ja durchaus gut möglich, denn Bethlehem wo sein Vater und seine Familie zu Hause ist, nur etwa 6 Kilometer von Jerusalem entfernt. Nun, 1. Samuel 17, Vers 1 bis 3 heißt es: Die Philister sammelten ihre Heere zum Kampf und versammelten sich zu Socho in Juda und lagerten sich bei Ephes-Damim zwischen Socho und Aseka. Und Saul und die Männer von Israel versammelten und lagerten sich im Terebintental. Und sie stellten sich den Philistern gegenüber in Schlachtordnung auf. Und die Philister standen an einem Berg jenseits und Israel stand an einem Berg diesseits, so dass das Tal zwischen ihnen war. Das war etwa circa 30 Kilometer von Jerusalem, von Bethlehem entfernt, dieser Schlachtort. Die Philister fordern das Heer von Israel zum Kampfe auf. Ja, ich hätte eigentlich den Pierre fragen sollen für eine Foto. Ich wusste nicht, dass ihr dort wart. Das wird etwa, ich habe hier die Karte angezeigt, mit eine Karte, eine alte, also das sind die alten Ortschaftsnamen eingetragen und habe dort blau eingekreist, dort etwa müsste diese Begebenheit, diese Geschichte vorgefallen sein. Und so sieht es nun etwa aus. Schöner wäre eine echte Foto, also es ist ein leicht hügeliges Gebiet, muss es dort sein. Beim gelben Kreis dort hinten, etwa 40 Kilometer entfernt, liegt Jerusalem und Bethlehem. Und hier vorne, vor einer großen Ebene, in diesen Hügeln, leichten Hügeln, muss diese Geschichte passiert sein. Der Goliath spielt ja eine ganz wichtige Rolle in dieser Geschichte. Er ist ein Philister aus der Ortschaft Gad, unweit, etwa 30 Kilometer hier entfernt, wo unsere Geschichte stattfindet. Goliath tritt aus der Schlacht heraus und fordert einen Gegenspieler, einen Krieger aus der Schlachtreihe Israels, ihm doch entgegenzutreten, damit sie miteinander kämpfen. Und er sagt immer wieder, der mich besiegt, der siegt, soll dann, das andere Volk soll dann Diener der anderen werden, als Sklaven der anderen. Nun, Goliath muss ungefähr 2,90 Meter groß gewesen sein, also knappe 3 Meter groß, können wir uns ja heute nicht mehr vorstellen, was das bedeutet. Sein Brustpanzer allein hatte ein Gewicht von 5000 Schekel, das sind ungefähr 55 Kilogramm, trug er da ständig auf sich. Und die Speerspitze, heißt es in der Bibel, ist 600 Schekel schwer, das sind ganze 7 Kilogramm, nebst dem Baumstamm, den er da noch dran hat. Also er war wirklich ein ganz, ganz kräftiger Mensch. Und es heißt in Kapitel 17, Vers 8 und 9, eben was Goliath sagte: Bestimmt einen Mann von euch, dass er zu mir herabkommt, wenn er mit mir zu kämpfen vermag und mich erschlägt, dann wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich ihn aber überwinde und ihn erschlage, dann sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Dies geschah nun während ganzen 40 Tagen. Also das können wir auch uns kaum vorstellen. Mehr als einen Monat lang, morgens und abends, tritt dieser Goliath aus den Schlachtreihen. Also treten diese Heere beide an, stellen sich auf, der Goliath kommt hervor, macht sein Sprüchlein und geht wieder nach hinten. Kein Israelit traut sich, alle sind völlig verängstigt. Goliath verhöhnte den Gott Israels. wir lesen das in Kapitel 17, Vers 10 und 11. Und der Philister sagte, ich verhöhne heute die Schlachtreihen Israels. Gebt mir einen Mann, dass wir miteinander kämpfen. Und Saul und ganz Israel hörten diese Worte des Philisters und sie waren niedergeschlagen und fürchteten sich sehr. Auch der König Saul ist unter den Kriegern und er verspricht dem Mann, der den Goliath besiegt, dass die ganze Familie, also des Vaters Familie, von allen Abgaben befreit wird und dass er eine Tochter von Saul als Frau erhält. Die drei ältesten Söhne, Eliab, Abinadab und Schamma von Isai, sind auch in diesem Heer der Israeliten vertreten. Der Vater Isai schickt seinen jüngsten Sohn David, dass er den drei Brüdern etwa 20 Kilogramm geröstete Körner und 10 Brote bringt. Dem Obersten soll er über 1000, wie es damals hieß, soll er 10 Weichkäse bringen. Und David soll sich erkundigen, wie es den drei ältesten Söhnen Isais ergeht und soll als Beleg, dass er dort war, ein Pfand zurückbringen. In Vers 20 heißt es dann, da machte sich David des Morgens früh auf und überließ die Schafe einem Hüter. Er nahm und ging hin, wie Isai ihm geboten hatte, und kam zum Lagerplatz. In Vers 20 und 23 heißt es dann weiter, David ließ sein Gepäck, das er trug, bei der Wache des Drosses und lief in die Schlachtreihe. Er war also nun angekommen. Und er kam und fragte seine Brüder nach ihrem Wohlergehen. Während er noch mit ihnen redete, siehe, da kam der Vorkämpfer herauf mit Namen Goliath, der Philister von Gat, aus den Schlachtreihen der Philister und redete dieselben Worte und David hörte es. David kommt also gerade zum richtigen Zeitpunkt, also wo so diese große Show begann. Alle hatten sich aufgestellt zur Schlacht. Der Goliath tritt hervor und spricht seine Worte. David erkundigt sich bei den Männern, was mit dem Mann geschieht, welcher diese Schande von Israel abwendet. Und vernimmt das, was Saul versprochen hatte. Und in Vers 26 sagt dann schließlich David zu den herumstehenden Männern Israels, wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Der älteste Bruder Eliab hört natürlich alles, was sein jüngster Bruder David hier spricht. Und er ist ganz schön sauer über den David. Es heißt in Vers 28, und der Zorn Eliabs entbrannte über David und er sagte, warum bist du überhaupt hergekommen? Und wem hast du jene paar Schafe in der Wüste überlassen? Ich erkenne deine Vermessenheit wohl und die Bosheit deines Herzens, denn du bist ja nur hergekommen, um dem Kampf zuzusehen. Also der Eliab warf dem David Schaulustigkeit vor. Saul hört durch Soldaten von Davids Worten und lässt ihn zu sich rufen. Vers 32. Und David sagt zu Saul, niemand lasse seinetwegen den Mut sinken. Dein Knecht will hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Müssen wir uns das mal vorstellen, ein Hirtenjunge, einfach gekleidet, irgendwie so in einem Tuch, mit einem Tuch gekleidet. Und da rings um ihn Soldaten mit Brustpanzern, Speeren und so weiter. Und der Junge spricht da diese Worte. Saul Der König will dem jungen David aufzeigen, dass er keine Chance hat gegen diesen geübten Kriegsmann Goliath. David hingegen zeigt dem König Saul auf, wo er seine Zuversicht hernimmt. Er erzählt ihm, wie er seine Schafe vor dem Rachen des Löwen oder des Bären schon gerettet hat. Und beide kräftigen Tiere, ja, da kann man wohl wahrhaftig sagen, kräftig, ein Löwe und ein Bär, schon erschlagen hat. In der Tat ist ein Löwe und ein Bär wohl nicht übertrieben gedacht stärker als dieser fast 3 Meter große Goliath. Die Einschätzung Davids ist also durchaus realistisch, gerade wenn wir uns einen großen Bären vorstellen. Davids abschließende Worte zu Saul zeigen dessen Zuversicht und Vertrauen in Gottes Schutz. Es heißt in Vers 36 bis 37: So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. Und in diesem unbeschnittenen Philister soll es genau so ergehen wie einem von ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Und David fuhr fort: Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären errettet hat, der wird mich auch aus der Hand des Philisters erretten. Schließlich erlaubte der König Saul dem David nach diesen gesprochenen Worten gegen Goliath zu kämpfen. Ich habe euch hier mal dieses Größenverhältnis dargestellt. Also wir müssen eigentlich annehmen, dass der Goliath mindestens 1 Meter größer war als der David. Dies ist ein beeindruckendes und einschüchterndes Größenverhältnis. Die Kämpfer Israel, heißt es denn auch in Vers 24, fürchteten sich sehr. Nun, Saul macht nichts weniger, als dass er seine eigene Rüstung, die Rüstung des Königs, dem David anlegt. Es ist ein Schutzpanzer und ein Helm. Schließlich erhält David sogar das Schwert des Königs, muss man sich diese Ehre vorstellen. David bindet sich dieses Schwert vor und dann lesen wir in Vers 39 bis 40: Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und wollte damit gehen. Jetzt müsst ihr euch das so richtig lebendig vorstellen, und wollte damit gehen, denn er hatte es noch nie versucht. Da sagte David zu Saul: Ich kann nicht damit gehen, denn ich habe es nie versucht. Also er wird da wohl sehr tollpatschig damit gelaufen sein. Und David legte sie wieder ab, diese ehrenvolle Rüstung des Königs. Und er nahm seinen Stab in seine Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Schleudertasche diente, und nahm seine Schleuder in seine Hand und ging dem Philister entgegen. Dann lesen wir in Vers 42 bis 44, als aber der Philister hinschaute und David sah, verachtete er ihn, weil er noch jung war und er war rötlich oder bräunlich, hier ist rötlich übersetzt, und schön von Aussehen. Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund? Das sagt er, weil er kam ja mit seinem Hirtenstab. Bin ich ein Hund, dass du mit den Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Der Philister sagte zu David: Komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. Dann in Vers 45 heißt es weiter: Und David antwortete dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Krummschwert, Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Und wir haben es gehört, David bezwingt den großen Goliath, den kräftigen, starken, furchterregenden Mann mit einem Stein durch seine Steinschleuder. Der Stein dringt dem Goliath in die Stirn und er fällt zu Boden. Es sind drei Dinge, welche ich heute aus dieser Geschichte herausheben möchte, welche zum Erfolg Davids führten. Ich komme zum ersten Aspekt, der wird für mich heute der wichtigste sein und auch am meisten Raum einnehmen. Es ist mein Hauptaugenmerk. Diese wahre Geschichte aus der Zeit ca. 1000 vor Christus ist zweifellos sehr faszinierend. Mich hat sie neu unter dem Gesichtspunkt der Authentizität Davids berührt. Authentizität oder authentisch habe ich hier einige Synonyme abgebildet. Das heißt, kann heißen glaubhaft sein, wahrhaftig sein, wahr sein, ungekünstelt, vertrauenswürdig, echt, glaubwürdig sein. David bleibt ganz bei sich, wie wir sagen würden. Er bleibt sich selbst. Er bleibt sich selbst treu. Es ist ja, wie ich schon erwähnt habe, eine große Ehre, dass er die Rüstung des Königs Sauls anziehen darf. Er merkt jedoch, dass er sich darin unwohl fühlt, dass sie nicht zu ihm passt. Er merkt, dass das nicht echt für ihn ist. Es entspricht nicht seiner Person, seinen Erfahrungen, seinen Fähigkeiten und legt sie wieder ab. Nun, es ist interessant, eigentlich waren hier in unserer Geschichte auch die Israeliten, das ganze Heer, authentisch. Sie waren echt. Sie standen zu ihrer Angst. Und es ist hier, bildete hier die Rettung des ganzen Volkes. Ich erinnere daran, wer verliert, wird Knecht des anderen Volkes. Das Authentischsein des Heeres rettet hier das Volk. Kein Krieger wurde übermütig, großmaulig, sondern alle Krieger der Israeliten blieben echt und standen zu ihrer Angst. Wahrhaftig sein, echt sein, ist etwas sehr Wichtiges im Leben, was auch uns alle betrifft. Es ist wichtig, dass wir ehrlich zu uns sind und wahrhaftig zum Mitmenschen. In unserer Geschichte stehen, wie schon gesagt, die Männer Israels zu ihrer Schwäche. Keiner zieht in den Kampf gegen diesen Goliath. Sie stehen zu ihrer Angst. In unserem Leben gibt es sicher Situationen, in denen es wichtig und richtig ist, dass wir zu unseren Schwächen oder Unsicherheiten stehen. Ich denke, es ist nicht immer richtig, alle seine Schwächen einfach so daher zu plaudern und allen Menschen zu sagen: Da habe ich eine Schwäche und dort falle ich in Sünde. Aber es kann auch Momente geben, wo es richtig ist, zu seinen Schwächen zu stehen. Aber wichtiger ist, immer zu seinen Unsicherheiten zu stehen. David erkannte seinen Schwachpunkt bezüglich der Rüstung. Er merkte schnell, dass er den Umgang mit einer Rüstung nicht beherrschte und stand dazu. Er stand zu seiner Unsicherheit. David schämte sich nicht dafür, sondern er spielte nichts vor und sagte, dass er unsicher ist. Er war authentisch und äußerte dies offen und sachlich zu Saul. Es ist gut, wenn wir lernen, Unsicherheiten für unsere Mitmenschen angenehm und offen zu formulieren. Wir Menschen, wir haben die Gefahr, bei Unsicherheiten grob zu werden, zu anderen, abschätzig, abwertend. Irgendwie, wie wenn wir alles können sollten oder können müssten oder wissen müssten. Dann reagieren wir gern so spontan bei Unsicherheiten, sich wehrend, dass wir uns wehren. Es ist sinnvoll, wenn es uns gelingt und dass es uns gelingt, die Unsicherheiten, die wir haben, einfach sachlich verbal zu formulieren. Das können wir hier von David lernen. Authentisch leben. Dass David sich treu blieb, zu seinen Unsicherheiten stand, verhalf ihm zum Erfolg. In der Rüstung hätte er das nicht geschafft, er hätte die Steinschleuder schon gar nicht mitgenommen. Er blieb echt und ungekünstelt. Wir Menschen haben alle mehr oder weniger die Tendenz, dass wir uns dem Umfeld, unseren Mitmenschen anpassen. Das Gruppenverhalten prägt oft auch unser Verhalten. Wir verhalten uns konform, gekünstelt, angepasst der Gruppe, in der wir uns bewegen. Diese Anpassung kann in verschiedene Richtungen gehen. Ich möchte uns drei nennen. Das Coolsein. Da denken wir am ehesten an Knaben, an junge Männer oder Männer. Jedoch denke ich, dass auch Frauen cool, sich cool geben können. Ja, cool und vulgär. Geziert. Da denken wir wohl vor allem an Mädchen, an junge Frauen und Frauen. Wir assoziieren es mit auffälliger Kleidung, starker Schminke und viel Schmuck. Unter geziert zähle ich aber auch den Körperkult im Sport, in der Mode. Es ist der Stolz über das Körperliche. Dann denke ich auch, gibt es noch das fachliche Geziertsein. Man ist stolz über seinen Beruf. Man ist stark ausgerichtet auf hohe Bildung, hört nur auf Menschen, die hochgebildet sind. Man bildet sich etwas ein auf seine Bildung. Man nimmt nur seinesgleichen ernst. Das Formellsein. Dies ist nahe am Gegenteil vom Coolsein. Ich denke, es kommt sehr häufig vor. Man ist stets förmlich, distanziert, höflich, geprägt von konservativen gesellschaftlichen Normen. Das tut man nicht, so macht man's. Alle drei Formen bestimmen den Menschen meistens in der Mimik, in der Wortwahl, bis hin zur Kleidung, zur Freizeitbeschäftigung, manchmal sogar bis hin zur Berufswahl. Alle drei führen dazu, dass die Persönlichkeit beherrscht wird. Führen dazu zu starker Beherrschung der Persönlichkeit, zu charakterlichen und oder seelischen Verkrampfungen und zu Unechtheit. zu Gekünsteltheit. Man ist beherrscht von einem Anspruch, gefangen in einer Vorstellung, immer etwas genügen zu müssen. Oh, ich sollte noch nun. Oh, das wäre doch nun. Oh, ich muss noch ins Training. Oh, und so weiter. Das Buch sollte ich doch auch noch gelesen haben. Gefangen in der Vorstellung, immer etwas genügen zu müssen. Einer Vorstellung von einem Image. Die Menschen sind nicht mehr offen für das Reden und Wirken Gottes des Schöpfers. Sie sind gefangen in diesem Anspruch. Was haben wohl alle diese Kämpfer Israels in ihren Köpfen gedacht, als der König Saul diese völlig unkonventionelle Lösung zuließ, dass ein ungeschulter Kämpfer, ein Schafhirte, gegen diesen übermächtigen Kriegshelden Goliath antritt? Was ging wohl in all diesen Köpfen vor der Soldaten? Ihre Zukunft in dieser unkonventionellen, völlig nicht vertrauenserweckenden Entscheidung des Königs Saul zu sehen. Wir wissen, Saul aus der Vorgeschichte, Saul war nicht besonders gottesfürchtig. Er war von Gott schon verworfen. Ich bin überzeugt, dass Gott ihn hier, den Saul, gelenkt hat und eingegriffen hat, dass Saul den David gewähren ließ. Sonst wäre das unvorstellbar. Oh. Authentisch sein, echt sein, heißt, können wir auch sagen, ist natürlich sein. Die Natürlichkeit lässt meines Erachtens alle drei Verhaltensmuster cool, geziert und formell zu. Ich finde, Natürlichsein schließt das alles nicht aus, bis zu einem gewissen Maß. Man wird von nichts beherrscht, aber es lässt natürlich sein, authentisch sein, lässt alles zu. Könnten die Worte von Paulus etwas in diese Richtung enthalten, wenn wir in 1. Korinther 9, 19 bis 22 davon lesen? Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, sagt Paulus, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich immer mehr gewinne. Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich den Juden gewinne. Denn die unter Gesetz sind wie einer unter Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin, damit ich die, welche unter Gesetz gewinne, denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi, damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige errette. Wie jedoch schaffen wir es heute, echt zu bleiben, von keinem Trend beherrscht zu werden, uns selbst zu bleiben, bei uns zu sein, wie man auch zu sagen pflegt. Aber zuerst noch, bevor ich diese Frage beantworte, will ich mich einer anderen Fragenklärung widmen. Widerspricht denn die Anpassungsgefahr von uns Menschen, von jedem Individuum, nicht der Aufforderung von Paulus, wenn er schreibt in Philipper 3, Vers 17, seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Die Bibel fordert uns auf, Vorbilder zu nehmen. Widerspricht denn das nicht dieser Anpassungsgefahr? Nun, Paulus spricht davon, wenn wir genau hinsehen, dass wir ihn zum Vorbild nehmen sollen, worin? der zweite Vers, es ist Vers 14 und 15. Paulus sagt, jage auf das Ziel zu, hin zum Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. So viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein. Es ist das Ausgerichtetsein auf Gott, in dem wir Paulus als Vorbild nehmen sollen. Und somit kommen wir zum Zweiten, dass dem David hier zum Erfolg verhalf. Paulus spricht davon, dass wir Menschen Gott und Jesus Christus in unserem Leben an erster Priorität haben sollen. Und darin ist Paulus uns ein Vorbild. Gott an erster Priorität haben. Gott bezogen leben. Dem David war das Vertrauen zu Gott, dem Allmächtigen, das Wichtigste und Prägendste im Leben. Kleine Zwischenbemerkung, ich habe nicht mehr lange. David war das Vertrauen zu Gott, dem Allmächtigen, das Wichtigste und Prägendste im Leben. Die Meinung seines älteren Bruders und die des Königs standen bei David hinter dem, was er, David, mit Gott erlebte. Die Eindrücke, welche Gott ihm gab, waren ihm vertrauenswürdiger als die Meinungen der Menschen. Das ist der Schlüssel dazu, dass David eigenständig und authentisch bleiben kann, auch wenn der König, der Landesmachthaber und eine ganze Armee durch ihr Verhalten ihm etwas anderes vermittelt haben. Vertraut David auf das, was er mit Gott erlebt hatte. Es ist wichtig, dass wir Sorge dafür tragen, dass wir durch das Vertrauen zu Gott immer wieder zu einer inneren Gelassenheit und Gelöstheit gelangen. Dies kann nur Gott bewirken und kann daher nur dann geschehen, wenn wir uns regelmäßig in unseren Gedanken mit dem Vertrauen zu Gott befassen. Anders können wir diese Gelassenheit nicht erlangen. Wir müssen uns Zeit nehmen mit Gott und für Gott. Und zum Letzten, mit der letzten Folie, einsatzfreudig sein. Das Dritte, was zum Erfolg Davids führte. David hat in seiner Vergangenheit die Herausforderungen, welche Gott in sein Leben gelegt hatte, im Vertrauen auf Gott angenommen. Er ist davon nicht zurückgeschreckt, ist ihnen nicht ausgewichen. Dies hat dem David die nötige Erfahrung und Zuversicht für dieses schwere Unterfangen gegen Goliath gegeben. Dazu gehört Hand in Hand, dass David sich darin geübt hat, vom Bösen Abstand zu nehmen, das, was Gott als Sünde bezeichnet, zu meiden und dem Guten nachzueifern. So komme ich zum Schluss. Authentisch bleiben, authentisch leben. Stehen wir zu unseren Unsicherheiten? Bleiben wir ungekünstelt, echt? Leben wir gottbezogen? Vertrauen wir auf ihn? Und hören wir nicht auf Menschenmeinung? Und bleiben wir einsatzfreudig? Nehmen wir die Herausforderungen, die Gott in unser Leben gelegt hat, im Vertrauen auf seine Macht an. Amen. Wir beten. Himmlischer Vater, ja, es ist wirklich faszinierend, wie dieser Hirtenjunge David diesen mächtigen Goliath besiegt hat. Und Herr, hilf uns darin, in unserem Leben bei dir diese Gelassenheit, diese Gelöstheit und dieses Bei-uns-Sein finden dürfen und immer wieder erleben dürfen. Ich Ich möchte dich bitten, dass du jedem Einzelnen hierin das Gelingen schenkst. Amen.